NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
Um 14.30 Uhr mit Tarek Yusbashi. US-Außenminister Rubio empfängt am Nachmittag seinen dänischen Kollegen Rasmussen und eine hochrangige Vertreterin Grönlands. Anlass sind die wiederholten Aussagen von Präsident Trump, er wolle Grönland unter die Kontrolle der Vereinigten Staaten bringen. Hintergründe dazu von Diane Batani aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Fast 2,2 Millionen Quadratkilometer Fläche und rund 57.000 Einwohner. Es sind nicht diese Zahlen, die Grönland für Trump interessant machen, sondern vor allem die strategische Lage der Landmasse. Die größte Insel der Welt liegt zwischen Amerika, Europa und Russland und ragt weit in den Polarkreis hinein. Grönland könnte deshalb eine Rolle spielen bei der Kontrolle der Arktis und den im Zuge des Klimawandels frei werdenden Schifffahrtsrouten. Kritiker vermuten außerdem, dass es Trump um Rohstoffe geht. Offiziell begründet Trump sein Ziel, Grönland zu übernehmen, mit der strategischen Bedeutung. Allerdings sind die USA schon jetzt militärisch auf der Insel präsent, und zwar auf Grundlage von Abkommen mit Dänemark. Kopenhagen hat mehrfach deutlich gemacht, Grönland stehe nicht zum Verkauf und könne auch nicht annektiert werden.
Im Iran dauert die Internetsperre angesichts der Proteste weiter an. Wie viele Menschen bei den Massendemonstrationen bisher getötet wurden, ist deshalb unklar. Die Berichte reichen von 2.000 bis zu 12.000 Todesopfern. Wie unser Korrespondent Uwe Lüb in Istanbul über Augenzeugen in Teheran erfahren hat, gibt es derzeit eher kleinere Proteste. Für einen Sturz des Regimes bräuchte es aus seiner Sicht deshalb jetzt eine Intervention von außen.
Aber das birgt natürlich gewisse Risiken, so ein Einsatz. Und es gibt auch Warnungen aus dem arabischen Raum und wohl auch Israel. Die sollen Donald Trump von einem solchen Angriff abgeraten haben. Im Moment sei die Führung in Teheran noch nicht geschwächt genug. Und das Ganze könnte sich dann möglicherweise in einen Krieg eskalieren, der die ganze Region erfasst und mit unabsehbaren wirtschaftlichen Folgen, weil in der Region ja sehr wichtige ölexportierende Länder auch sind.
Die Ukraine hat einen neuen Verteidigungsminister. Der bisherige Digitalisierungsminister Fedorow ist der vierte Ressortchef seit Kriegsbeginn. Sein Vorgänger, der frühere Regierungschef Schmyhal, war gestern aus dem Amt entlassen worden. Er wurde von den Abgeordneten jetzt zum Energieminister und ersten Vizeregierungschef ernannt. Die Abgeordneten stimmten außerdem mehrheitlich dafür, das geltende Kriegsrecht und die allgemeine Mobilmachung bis Anfang Mai zu verlängern. Die Ukraine wehrt sich seit fast 4 Jahren gegen einen russischen Angriff. Das Weltwirtschaftsforum blickt auch in diesem Jahr pessimistisch in die Zukunft. In ihrem globalen Risikobericht für 2026 sehen die Experten den Kampf um globalen wirtschaftlichen Einfluss besonders kritisch. Aus Genf, Katrin Hondl.
Als die mit Abstand größte aktuelle Gefahr für eine globale Krise nennt der Risikenbericht des Weltwirtschaftsforums geoökonomische Konfrontation. Also Handels- und Zollkriege oder Sanktionen und Abhängigkeiten, die als politisches Druckmittel eingesetzt werden. Auf den nächsten Plätzen im Ranking der globalen Risiken folgen zwischenstaatliche Konflikte und extreme Wetterereignisse. Vor einem Jahr war die Reihenfolge noch anders. Da dominierten klar Sorgen vor Kriegen und Extremwetter die globale Gefahren.
In mehreren Städten in Norddeutschland haben Beschäftigte des öffentlichen Dienstes heute ihre Arbeit niedergelegt. Sie folgten damit einem Warnstreikaufruf der Gewerkschaft Verdi, die vor der nächsten Runde der Tarifverhandlungen mit den Vertretern der Länder den Druck hochhalten will. Verdi verlangt 7% mehr Geld, mindestens aber 300 Euro. In Hamburg hat die Gewerkschaft unter anderem bei der Feuerwehr und in Jobcentern zum Streik aufgerufen. In Schleswig-Holstein legten Angestellte des Uniklinikums in Kiel und Lübeck die Arbeit vorübergehend nieder. In Mecklenburg-Vorpommern standen vor allem die Schulen im Mittelpunkt der Aktionen. Und in Niedersachsen sind zum Beispiel Straßenmeistereien oder die Uni Hannover betroffen. Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher empfängt am Nachmittag den Pariser Vizebürgermeister Rabadan. Es soll vor allem darum gehen, Erfahrungen auszutauschen für die mögliche Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele in der Hansestadt. Tschentscher betonte auf NDR Info, dass er in diesen Veranstaltungen eine riesige Chance für Hamburg sieht. Seit der letzten Abstimmung über Olympia 2015 habe sich viel verändert.
Wesentliche Einwände von damals gelten eben heute nicht mehr. Wir können ausräumen die Bedenken, dass es die Stadt finanziell überfordert. Wir haben nämlich ein neues Konzept des IOCs, das darauf beruht, dass man nicht neue Sportstätten errichtet, sondern Olympische Spiele und Paralympische Spiele in den Sportstätten und in der Stadt ausrichtet, so wie sie schon bestehen. Deswegen bauen wir nichts extra nur für Olympische oder Paralympische Spiele, sondern wir nutzen die Investitionen, die wir in den letzten Jahren in die Sportinfrastruktur finanziert haben, nutzen wir für dieses Projekt. Und genau das wird auch die nächsten Jahre weitergehen. Wir haben ohnehin vor, bis Ende dieses Jahrzehnts noch einmal eine weitere Milliarde in die Sportinfrastruktur zu investieren.
Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher von der SPD. Die Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt entscheiden am 31. Mai in einem Referendum, ob die Stadt offiziell in das internationale Olympiabewerbungsverfahren eintritt. Und das waren die Nachrichten.